Wir verlosen, Marco, wir verlosen.
Wir verlosen 2x2 Tickets für Hatari. Das waren diese
isländischen... Ja, die isländischen mit dem Ledergeschirr, ne, ja, vom Jahr 2019. Ihr erinnert euch?
Genau, und die sind am 6. Februar um 20 Uhr in der Grellen Forelle.
Bei uns in Wien.
Genau, und wir verlosen 2x2 Tickets. E-Mail an alkis@mercicherry.at und unsere Ehemänner werden die glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner verlosen.
Ihr bekommt dann Bescheid.
Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Hollywood, Florida.
Mir gegenüber sitzt Marco Schreuder.
Mein Vis-à-vis ist Alkis Vlasakakis.
Und das Thema heute ist: Dieses Wunder kann nur die Liebe sein.
Das ist der schönste Titel ever, oder?
Ever, ever.
Ja.
Hollywood, was gibt es denn da zu erzählen?
Also es ist nicht dieses Hollywood, Hollywood, sondern eben das Hollywood in Florida. Das ist eine Stadt nördlich von Miami. Mhm. Und dort war ich und habe ein Interview für unseren schönen kleinen Podcast gemacht.
Du hast die wunderbare Carmela Corrin getroffen.
Ja, aber dazu später mehr, oder?
Ja.
Weil jetzt sind wir gerade in München eigentlich.
Genau, und hier von wegen Pause und Winterpause, wir haben schon hier irgendwie die halbe Saison schon aufgenommen, sind wir zur Arbeit hier.
Ja, und das wird das Jahr der Legenden. Und jetzt habe ich dir den Spruch weggenommen. Weil der Alkis wollte die ganze Zeit das gesagt haben. Ich fand den Titel blöd und jetzt habe ich es ihm einfach geklaut.
Genau.
Es ist viel los, Alkis.
Es ist wirklich viel los. Es laufen viele, viele Semis. Namen
kursieren. Na ja, in Norwegen zum Beispiel sind die Semifinale schon voll im Laufen.
Ja, Schweden fangen sie bald an.
Genau. Line-ups. Jede Menge, Unmengen von Lineups. Schaut einfach
Namen.
Schaut einfach die Newsseiten. Wir werden das jetzt hier nicht alles wiederholen. Nur ein paar Namen seien genannt: Raphael Gualazzi
für Italien, Sanremo,
und Francesco Gabani
ebenfalls.
Wobei wer weiß, ob sie nochmal zu Eurovision wollen.
Genau.
Bei Tschechien ganz toll, kann man jetzt schon online voten für den Lieblingssong.
Das werden wir verlinken.
Ja, und meine To-Do-Liste ist, nach dieser Aufnahme mir die Songs anzuhören. Ich habe jetzt nur Snippets gehört und da gab es so einen Lana Del Rey Song, den fand ich jetzt so im ersten Moment sehr catchy.
Dann gibt es wahnsinnig interessante Namen, die bereits nominiert sind, wo die Songs noch nicht bekannt sind. Tom Leb aus Frankreich.
Genau, und Jean-Guy Macroy aus den Niederlanden.
Was hat's denn mit dem auf sich?
Also sein Name ist, heißt, sagt man wirklich Jean-Guy.
Aha.
Und ist eine Mischung, also Jeannette und Gunot, so heißt nämlich seine Eltern. Er ist er kommt aus Suriname und lebt seit 2 Jahren in den Niederlanden und er ist geflohen nach Holland, weil er sich verfolgt fühlte in Suriname wegen seiner Homosexualität.
Also haben wir einen Flüchtling, einen Schwulen und einen Farbigen in dem Fall.
Ganz genau.
Ja.
Und was haben wir noch? Ja, wir haben auch eine falsche Entscheidung in Albanien. Ich will das nicht mehr weiter kommentieren. Es hat die falsche gewonnen. Ich bin sauer.
Ja, dann werden wir das auch nicht weiter kommentieren und gehen weiter Richtung Nordmazedonien. Das liegt nicht so weit entfernt davon.
Ganz genau. Wobei, der albanische Song ist eigentlich, ich habe mir dann noch einmal angehört, er ist eh schön, aber es hat einfach die falsche gewonnen. Vasil heißt der Nordmazedonier.
Und er hat ein wahnsinnig interessantes Video draußen. Er war letztes Jahr bereits in Tel Aviv als Background-Sänger. Ich bin gespannt, was der Song dann kann.
So ist es. Und was haben wir noch Neues? Was gibt es eigentlich Neues aus Deutschland? Ich kenne mich nicht mehr aus.
Deutschland. Also, der Vorentscheid wurde geäxt, wie es so schön heißt, also er wurde gestrichen. Es gibt jetzt tatsächlich eine interne Auswahl und die Präsentation des Songs wird in Hamburg passieren am 27. Februar.
Von der Barbara Schöneberger
moderiert. Genau, also das ist ein Format, das gab es in Griechenland zum Beispiel auch,
ja, so dauert,
diese Live-Präsentation des Songs.
Es dauert 45 Minuten, also gehe ich mal davon aus, dass da einfach ein Song und ein Act präsentiert wird und aus.
Das nehme ich auch an.
Ja. Ich finde ja interne Auswahl ganz gut,
ja,
aber die Menschen waren halt schon auch verwirrt über das Ganze. Aber vielleicht ist das ja auch ein gelungener Schachzug, weil es, also das funktioniert jetzt nur noch, wenn es wirklich ein Knalleffekt ist. Also Katja Epstein.
Jetzt wird die sich das, glaube ich, nicht mehr antun.
Nein, aber du weißt, was ich meine.
Sie hätte dann, glaube ich, den Rekord mit viermal antreten
Na, sie hat uns ja gestern erzählt, dass sie ein neues Album aufnimmt.
Ja.
Ja. Schauen wir mal.
Ja.
Martin Österdahl.
Das ist der neue Supervisor der EBU.
Und der Nachfolger von Jan Olav Sand.
Wieder mal ein Schwede.
Naja, Jan Olav Sand war ja ein Norweger.
Naja, Skandinavier.
Ja, ich finde es keine gute Wahl. Also der wird schon gut sein, also nicht falsch verstehen. Aber ich finde, dass der Eurovision Song Contest immer mehr zu einem skandinavischen Mafia-Produkt wird. Und die machen sich das jetzt einfach untereinander irgendwie alles aus, ist mein Eindruck. Ja. Und ich finde, zur Integration aller europäischen Länder wäre es wirklich einmal nicht schlecht gewesen, man hätte einen Südeuropäer, einen Osteuropäer, einen Mitteleuropäer oder auch eine Europäerin genommen.
Vor ja. allem letzteres einmal.
Ja, ja, also ich finde das, also jetzt habe ich gehört, dass dieser American Eurovision Song Contest ja auch so ein bisschen mehr Melodiefestival als Eurovision werden soll. Mhm. Also das Ganze ist mir jetzt langsam ein bisschen, mir wird alles zu schwedisch. Also gehen wir nach Hollywood.
Wir gehen nach Hollywood.
Also, was habe ich in Hollywood gemacht? Zum einen, das Wetter war viel schöner als hierzulande.
Na, das ist nicht schwer.
Ja, wobei, da war ich schon weg, gab es eine Warnung in Florida, weil die Äxten von den Bäumen gefallen sind, weil Gefriertemperaturen in Miami gibt es wirklich sehr selten. Aber ich habe getroffen, die am 13. Februar 1938 in Tel Aviv geborene, damals ja noch britisches Gebiet.
Genau.
Carmela Coren. Und sie war die allererste Israelin beim Eurovision Song Contest 1963 in London. Und sie trat für Österreich an. Und es war mir eine große Freude und eine große Ehre. Diese Frau war auch länger verschollen. Niemand wusste, wo sie ist. Bis es gibt einen Carmela Coren Fanclub, dessen einziges Mitglied und Präsident der René Kern ist, der ja auch bei uns zu Gast war, der frühere Präsident von der OGRE Austria. Er hat mir geholfen. Ich habe dann Kontakt mit der Familie Geiger aufgenommen. Also so heißen die Kinder und auch die Enkelkinder von Carmela Coren. Und mit vielen, vielen lieben Dank an diese Familie Geiger für diese schöne Aufnahme. Ich war bei ihnen im Haus. Und zwar am Silvestertag, am 31. Dezember, also am letzten Tag des Jahres 2019. Und Markus Trittremmel und René Kern von der OGRE Austria haben mir eben geholfen. Und vielen Dank dafür. Und ich finde, jetzt sollten wir nach Hollywood reisen. Alkis, ich bin in Florida und du nicht, aber ich bin bei einer wunderbaren Künstlerin aus früheren Jahren, bei Carmela Coren in Hollywood, Florida. Hallo Carmela, vielen Dank, dass du bei uns, bei unserem Podcast bist.
Oh, hallo, und ich freue mich, hier zu sein.
Ja?
Das bringt mir Erinnerung, wunderschöne Erinnerung.
Ja, und ich habe mir gerade noch einmal auf Video den schönen Auftritt von Carmela Coren angeschaut, 1963,
wow,
für Österreich beim Eurovision Song Contest, als die allererste Israelin ever beim Song Contest.
Das stimmt, genau, ja.
Mit Esther Offarim, die im selben...
Esther Offarim hat gesungen für Schweiz,
ja,
und ich habe für Österreich. Ich habe mich gefreut und ich habe wunderschöne Lied, ja, aber nicht jede kann winnen. Entschuldigung, wenn ich halb Englisch switche, weil ich habe schon lange, lange Jahre nicht Deutsch gesprochen. Und Deutsch ist ab und zu Chinesisch für die Leute.
Ich finde, es ist ein sehr gutes Deutsch. Ja?
Danke.
Ja. Carmela, es ist natürlich eine lange, lange Karriere, auf die man zurückblickt und vor allem, es ist schon sehr lange her. Aber ich habe gehört, die Erinnerung ist noch voll da. Wir haben ja ein bisschen vorher gesprochen.
Die Freude ist bestimmt, ich habe mich sehr gefreut, aber gerade jetzt, ich muss sagen, Entschuldigung, nicht weil ich, eigentlich, ich war krank, ich war im Spital und jetzt bin ich raus vom Spital, it's understandable, I hope, und ich habe kennengelernt, wunderbare Leute hier, sitzen bei der Radio, Marco, and his friend.
Ja.
Und ich habe meine Sohn und Tochter mit mir zusammen. Das ist der Rachel. Say Rachel, Rai.
Hello.
And the Daniel. Und ich I'll keep trying to come out from the medication and to be healthy.
Yes, und vor allem ins Jahr 2020 zu schlüpfen. Es ist ja jetzt der 31. Dezember. Es ist New Year's Eve, ja, auch in Florida.
Happy New Year's, everybody.
Der Podcast wird etwas später erscheinen, dann werden die Leute schon einen Monat im Jahre 2020 sein. Aber es ist eine große Familienparty hier. Und ich finde es sehr schön, dass ich hier zu Gast sein darf, bei dieser Pre-Party sozusagen. Und mit so einer Familie rund um uns herum. Also wir sitzen hier nicht alleine, sondern mit einer ganzen Gruppe von Menschen rund um uns herum.
Und ich freue mich auch, dass du in Israel wahrscheinlich bin Israeli, wie du alle weißt.
Ja.
And that's it.
Apropos Israel, ich war dieses Jahr beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv.
Ja.
Und Tel Aviv ist deine Geburtsstadt.
Ganz genau, ja.
Welche Erinnerungen hast du?
100 Jahre zurück.
Ja, nein, nicht ganz. 1938 bist du geboren.
Ganz genau.
Ja. Ja. Welche Erinnerungen hast du an das Tel Aviv deiner Kindheit?
Sehr schöne Zusammenmachen mit anderen Kindern. Young Children zusammenzukommen, zu machen sehr viele Partys und gute, very good Minhagim Yafim.
Freundschaft.
Freundschaft.
Gute Freunde.
Und ja, das war sehr schön. Es war eine klare Welt. Es war how do you say?
Not Tel Aviv. We can say in English, no problem.
I can say very little all kind of drugs the children didn't take. They were a more clear world, in my world anyway.
It was more realistic worlds.
Realistic, and the people didn't drink and did so many things. Like today, you know. And I really wish a clear world, a clean one, and love, lots of love in the world, and not war, please God. It's my biggest wish. And my biggest love is my children and my grandchildren.
Yes, they are wonderful
the
people. I just met them. They are wonderful people.
Well, they're talking after me. They're taking after me.
I guess so. When you have been born in Tel Aviv, the state of Israel did not exist yet. It existed 10 years later.
So exactly it. Right.
How did it change your life in Tel Aviv when suddenly there was the state of Israel?
First of all, I was too small. When the British were in Israel, I was too small to understand, you know. And slowly the British left, and I became more Israeli. Union to Damen. Man eine Macht wie die andere Macht. Everybody to build a country, you know. And now, of course, it's more modern, it's crazy. Crazy world. But very interesting.
I love Tel Aviv.
I love it too. Beautiful day.
Yeah.
A lot of atmosphere.
And good food.
Thank you.
Yeah.
It's a big thing.
And the little Carmela, who was a dancer at that time Tel Aviv, suddenly started an international career. And it first did not start in Austria or in Germany. It first started in England and in the States. Is that correct?
Exactly. It started in England because they sent me to England. You know, it was a big show. I'm talking about Eurovision, Daniel, right?
No, not yet.
Ed Sullivan
show, that's right.
Yeah.
Eurovision was later. You see, that's what I have.
No problem.
So we did Eurovision.
No, Eurovision, right? You went to Ed Sullivan show in America.
Ed Sullivan show in England.
In England it was?
It was in England, yes. And from there, a manager heard my voice and wanted me to sing. And it's not that easy. I didn't sing right away. It took time, but I touched a contract with this guy. And slowly, I climbed and sang in different places, different countries. That's how I came to Germany the first time. In the beginning, I didn't even want to sing for the German because of my old memories and history. But the time made its way, and I came there through a manager from Germany to hear my voice and wanted me so much to sing. And I wouldn't. because I had a lot of gains. But as I said, as the time passed by, I did come to this guy, and we worked together. That's how I came to Germany, where I made the first record in my life. I sang before at home only, in Tel Aviv, and I was a dancer in a children's theater, you know.
Yeah.
But later, when I turned to be in the Israeli army, I stopped to dance, and I started singing all the time. Because for the troops, you have to sing, not to dance.
Yeah. You also have been on tour with another famous Eurovision singer.
That's right.
Cliff Richard, right?
Exactly. Cliff Richard, myself, and a big band, The Shadows, they were very famous in America.
Yeah.
And in England. We went for a tour, a big tour. And that's how I came to sing with him, with Cliff.
Do you still have contact with him?
Yes.
Yes?
Yeah. I told them when we were in South Africa, the English people saw the very white. So I told them, don't burn from the sun. Sun is going to kill you. And it was no sun at all on this day. And they didn't listen to me. And they got so sunburned, they couldn't even put the guitar on the back.
So they had pain when they were playing their music.
Yes, yes.
Yeah.
In the end, I had to show a one-man show. Yeah. Well, of course, I didn't.
But let's.
Well, that's how I came to Germany.
You came to Germany, and you said it was not easy for you as an Israeli woman,
that's right,
remembering the history,
that's
to
right,
sing German songs.
Right.
But you did.
I did in the end, because the time that I stayed, I rolled more and more. I met the people in a better way. And that's how it happens. Because with me, in a soft way, in a love way, you can get much more than other way. You know? And I think every person is the same.
And do you think that you maybe helped to reach a hand?
To reach a hand for what purpose?
For the Germans and the Austrians? After this historic thing?
Because that's how I started to do records. And I reached a hand, one record after the other. In the beginning, I didn't want to hear about it.
Mm-hmm.
Because I thought, how can I sing a record? Song with love when the past is so traurig, sad.
But you had quite big hits then already in the beginning of the 60s.
Yeah,
the Rosen von Santa Monica, I think, is the biggest hit.
Yeah. I didn't know what I'm singing about.
You did not know?
The only thing I knew is Santa Monica.
So you learned German phonetic.
I learned German from different ways, but from records, from songs, a lot of German.
So when you sung, so your first German records, you did not know what you were singing about?
Not really, no. I learned the songs, I learned the accent, everything. And one word was very nasty in Hebrew. When you spell it in German TV, German record.
That's really funny to hear.
It's very true.
Yeah, but you recorded in so many languages.
Yes, because I love many languages. I love many people from everywhere. And some languages, some songs I love because it appealed to me, the whole character of the song.
Which is your favorite song you ever recorded?
That's a difficult question, let me tell you that, because I recorded a few songs that I loved, but I don't.
Danielle
is one of them, yeah.
Because your son is called like that.
I just don't know. I don't remember the names.
Okay.
But many of them. Different languages. Greek, Romanian, English,
yeah.
Spanish, French.
And you all learned these languages also in
by
phonetic
heart
way?
Did yes.
You? Yeah, okay.
But when the time rolled, as I said, I started to learn exactly how to pronounce it and how to do it.
Which year did you come to Germany?
I believe
61. Okay, 1961 you came to Germany and then you already 1963, 2 years later,
yes,
you represented Austria,
yes,
at Eurovision, as you
I
said.
I didn't know that they come to me.
Yeah. How did it happen?
Well, I sing everywhere, Germany and Austria, everywhere. So probably the person or the people that responsible about found about me or heard me and liked me. and they took me.
So
also the Swiss people wanted to have me. Okay. They told me the guy who arranged the whole thing, the manager, he said to me the Swiss were interested in you or in Esther.
And so it happened that you both sang, but you for Austria and Esther.
No, I didn't have to sing or anything. They just, you know, just booked me through my manager and arranged it for the going directions, and I made rehearsal.
Did you know about Eurovision?
Not really. It wasn't famous in this time.
Okay. It was...
Eurovision de la Chanson.
Yes, and it was recorded that year in London, right?
Yes.
In the BBC studios.
Exactly.
And...
it was raining like crazy. But oh my God, let me go back home.
Okay, it was raining. Well, it's London, right?
London tree.
Yeah, and if you watch the videos now of that year, it's a very strange Eurovision, actually, because you were not singing in front of the audience, right?
Yes, I did.
You were in a separate studio, no?
No, separate studio, the rehearsal.
Ah, okay.
General Pove. But after that, we went, well, the audience was full.
Because in the video, you never see the singer and the audience together.
Well, they didn't show it, the cameraman.
Okay.
Maybe he was shy.
Did you like your own song? Was it written for you?
It was written for me, only for me. And I liked it, but I wasn't crazy about it. Because it was better songs than mine. Esther sang a beautiful song.
T'en va pas.
Beautiful. Some songs were very good. The ones who won, I wasn't agree.
Danse Wiese.
I didn't agree.
The Danish song.
Yeah.
The couple.
Yeah.
Very Scandinavian.
Yeah.
But I'm not responsible.
But vielleicht geschieht ein Wunder among really Eurovision Song Contest fans around the world. They still love the song.
Vielleicht geschieht ein Wunder, und dieses Wunder kann nur die Liebe sein.
You still can sing it.
Oh, I can't. I have a very strong voice normally, but now through the hospital, coming out, I didn't gain my voice yet. But I hope to gain it. Please God. Most important, my health.
Yes, that's very important, of course. Yeah.
And happy, happy new year for everyone.
If you remember Eurovision, what is your remembrance? Do you have
everyone was for himself. Everyone spoke to himself. And I said to my friend who was with me, look how unfriendly everybody is so cold to each other. That's how it was.
It was cold.
Competitive.
It was cold to each other. Mm-hmm. Not very friendly, not very warm. Cold.
Oh, really?
And I stand there in the side and I look. And I really wanted, I remember, I wanted to have tears in my eyes because of the song, the songs. But everything went by itself without much thinking. If you know what I mean.
I know exactly what you mean, but because when I watched the video of you singing, I still feel you. I mean, you really did it. You really sang with your heart, I think.
That's what some friends told me. But I can't be winning. Everyone have to win alone. And only have one person.
And then you stayed in Germany. You lived in Germany, in Munich, right?
I wanted to live in Switzerland because I thought Switzerland was a beautiful place. With the wrong people. God gave the wrong people to the right country. I don't know if I said it correctly. Anyway, I loved it and they didn't give us permission to stay, so we moved to my husband at this time, the father from Danny and Rachel. He told me, let's move to Germany. I said, but my daughter will be born in Germany. He said, never mind. I didn't want her to be born. I wanted her to be born in Switzerland, where Danny was born. But I didn't make it in time. She came.
Yeah, and you told me some very interesting things before we started recording here.
Excuse me.
For example, that you stayed in the house of Udo Jürgens in Munich.
Yeah, we rented his house long, long time ago. And we lived in this house a long time.
So you have been friends with Udo?
Not really.
Not really.
Just when the money came to it.
So you were just a renter,
so
to say. Okay. But you were also friends with Thomas Hörbiger.
Yes, I was friend. He was many months my boyfriend was wonderful, Thomas Herberger. And unfortunately, he's gone now too. We all gone, I don't know where. Somewhere.
Well, you know, our podcast is called Merci Chérie, and Udo Jürgens did sing it, and Thomas Herberger wrote the song. So, did he ever wrote a song for you?
I wrote a few songs for me.
Okay.
And I recorded them.
Which
and
one?
When my daughter was 16, she helped me to write a song.
Oh, really?
I don't know the name by heart.
Oh, you don't? Okay.
I don't remember.
And in the
but
60s...
Mind you, excuse me.
Yeah?
I remind of all the songs that I sang. All the words, I know everything. I didn't forget nothing. We're talking here about 70 years.
Are you still singing?
I'm singing for myself, singing for the house. I love to sing, I love music. When I see music, I get excited, I can cry.
Yeah, I mean, we came inside and I told you, my Romanian husband, and you started to sing a Romanian song in immediately.
I love it.
It was really great. So
you born in Austria?
I'm born in the Netherlands.
Oh, my God.
I love the Netherlands.
I know a song from the island, but I don't remember exactly. Romanian was as easy.
Yes, Dutch is a little difficult with the... But, you have it in Israel, too.
So you're Holland, from Holland.
Carmela, so in the 60s, there were a lot of records from you, and suddenly there were no records from you anymore.
Because of the children.
Because of the children.
I decided to have children. Both of us decided I can't do it alone. And that's why slowly, slowly I stopped. Or not stopped, but I went lower, much lower. I sang much few songs than before.
You retreated,
yes,
from singing.
So it does harm you when you decide to make a family.
Yeah.
This is the most reason, because voice I always the same. I never lose a voice. Now I lost it in the hospital, only when I'm sick. Otherwise, no way.
Okay. And how did it come that you live in Florida now?
Well, some friend of mine is a Greek musician. Wonderful, wonderful, big, big talent, Harisan. He asked me to come to sing with him in New York. And I said to myself, in Israel, it's a small country. I don't have too much in Israel. I'll try to come to New York. And we lived in New York a few years. Then we moved to Israel again. I didn't know what to do, that it will be the right way, so that they know the good English. So we went back to Israel and I put my children in an English school, Tabita. That's how they learn English very well. And after a while, Harisan told me, I have a job for you in Florida. Would you come? I open a new club. And I said, if you give me a good deal, I will come. Because I'm the only one who
supports
my children. And I need a job. Singing is not enough anymore because I had the family. I have to take care of babies. So that's how it happened. I came here and I stayed here. And when I saw Florida, of course you cannot compare it to New York. New York is New York. Florida is beautiful, beautiful. More trees and more music. And I came here and I loved it. I looked for school for them, was running from one school to the other. I went to the Jewish school, it was too expensive. I loved it. So I moved to a regular school. That's how they grow here. They finished school, they went to college, and they're wonderful, wonderful children, wonderful. I love them.
Yeah, I can imagine.
I love my grandchildren even more to the whole world.
So there was a good reason to say, I'm not recording songs anymore. In this maybe cold, competitive way, but I will care about the family. Was it that, what you've done?
I misunderstood.
Maybe. Is that a good reason to give up a music career, to have such a beautiful family and to take care of such a beautiful family?
This is two different things that it's impossible to compare. This is music and this is something else.
Okay.
You know, but I try to do my best. As one lady, one woman, and I think I'm okay. I did okay.
Do you still have connections to Vienna or to Austria
to
Germany?
Not really. But I did have a few years ago, 2 years ago, They asked me to sing and to make a program in Germany. They did. And they would pay all the... But I didn't want to travel. I hate to fly.
Okay.
I'm afraid to fly. That's the truth. So, let's...
And then Tel Aviv?
Tel Aviv is the most beautiful city in the world.
And you go in there sometimes?
Sometimes, very seldom.
Sorry.
Because it's not the same.
It's not the same anymore.
And you are a wonderful young man.
Oh, thank you.
I'm very happy to talk to you.
Carmela, I'm happy to talk to you. And it's really a big honor. And I think it's so important because as a Eurovision Song Contest fan like me, to remember the old stories from...
You're a young man.
From I'm 50, so young is relative, right?
No, you are young, like my son.
Yeah.
All you have to do is lose weight. A beautiful face.
Well, it's on record.
I love you.
Yes, we will not cut that out. Okay, and Carmela, if there is anything you would like to tell the Eurovision Song Contest fans all around the world who still, after all those years, love to listen to your song, is there any message you would like to send them?
First of all, they have a good taste. And second of all, I wish them all Happy New Year and stay healthy and happy. That's the most thing in the world. Because we don't know when we die where the bill goes or to who to talk. You just give the bill and I don't know. Anyway, I wish you good luck.
Carmela, toda.
Bakasha.
Thank you. And
my pleasure.
Yeah, my pleasure too. And we say always merci chérie on the end.
Oh.
So merci chérie.
Merci. Mon amour, it's too much, huh?
Ach, es ist never too much. Also ich glaube, da hätten wir noch stundenlang weiterreden können, nehme ich an. Aber man merkt halt schon, dass sie gesundheitlich an dem Tag nicht auf der Höhe war.
Ja, nein, aber wir sind alle zuversichtlich, dass das auch wieder besser wird. Mhm. Und ich hätte auch nichts dagegen, wieder mal ein Teil 2 aufzunehmen. Zum einen finde ich, und damit hast du, und da kehre ich zum Anfang unserer Episode zurück, ist das mit dem Jahr der Legenden für mich schon auch jetzt wichtig, dass wir diesen Podcast auch stärker in dieses Archivierung von Erinnerungen, die sonst verloren gehen, auch entwickeln. Weil ich meine, wir haben jetzt gerade rausgefunden, dass Feri Graf doch 2017 schon gestorben ist, der in Finnland lebte, der Österreicher, 1959, glaube ich, vertreten, nein, 1958, vertreten hat. Und es leben einfach auch viele nicht mehr.
Genau. Es geht darum, dass wir auch mal die Bedingungen, die damals geherrscht haben, mal zum Vorschein bringen, weil sie erzählt ja selber, dass es sehr, wie so competitive, also wie heißt das auf Deutsch?
Ja, nein, es war eine kalte Atmosphäre zwischen den Künstlerinnen und Künstlern. Die haben nicht viel miteinander zu tun gehabt. Also ganz anders, wie das heute ist. Diese Künstlerinnen und Künstler erzählen uns ja immer, was für eine tolle Atmosphäre es vor Ort ist.
Ja, auch in
freundschaftlich
den 70ern
und dass sie alle sich eher fühlen wie in einem Festival, wo sie gemeinsam auftreten, wo es gar nicht so sehr ums Gewinnen geht. Und sie sagt dort, die waren einfach bösartig zueinander. Was mich auch daran erinnert, der Uli Jürgens hat in einem Interview das auch mal erzählt. Es gab noch eine kleine Korrektur. Sie hat das offensichtlich auch falsch verstanden. Der Sohn, der Daniel Geiger, hat mir dann noch gesagt, dass sie heute keinen Kontakt mehr mit Cliff Richard hat. Da dürfte sie auch meine Frage einfach ein bisschen falsch verstanden haben.
Gut, sie ist ja gerade frisch aus dem Spital raus.
Ja.
Ich meine.
Ja. Aber sie kann sich noch gut erinnern. Aber was ich auch interessant fand, ist, es war damals schon so, dass man einfach gebucht worden ist. Und man ist halt bei irgendeinem weiteren Festival aufgetreten. Und so groß war der Eurovision Song Contest damals noch nicht. Ich glaube, es war ja nicht einmal so bewusst, wo sie da auftritt. Und was ich auch interessant fand, also es war ja schon bewusst, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es war halt ein Auftritt neben vielen anderen und man ist halt übers Management gebucht worden und fertig.
Schlagerfestivals gab es ja damals wie Sand am Meer.
Ja, genau.
Genau.
Und Sanremo hat ja dann einfach diese Welle dann auch ausgelöst durch ganz Europa. Und in den 50ern und 60ern gab es Unmengen solche Festivals.
Bis in die 70er rein.
Genau.
Ja.
Genau. Und was ich auch interessant fand, ist, dass sie, sie hat nicht so viel darüber gesprochen, aber sie ist ja dann wirklich dann einfach weg gewesen dann aus dem Showbiz. Und was ich schon gemerkt habe, ist, wir haben nachher dann uns noch ganz viele YouTube-Videos angeschaut mit früheren Auftritten von ihr. Sie hat sich dann noch erinnert, leider hatte ich da den Record-Taster nicht mehr gedrückt. Sie hat dann noch sehr viel erzählt über den früheren Ehemann, den Horst Geiger, der Musiker war, und eben auch der Vater der Kinder, die mit ihr in Florida leben. Und was ich dann auch nicht fragen konnte, sie hat ja auch in sehr vielen so Heimatfilmen mitgespielt, was ich dann schon lustig finde, dass eine Israelin, die Deutsch phonetisch gelernt hat, dann auftritt in Drei Liebesbriefe aus Tirol etwa oder Tanze mit mir in den Morgen oder Zwischen Shanghai und St. Pauli oder Hochzeit am Neusiedlersee.
Na, in manchen von denen ist sie ja nur als Sängerin aufgetreten.
Ja, oder als exotische Erscheinung vermutlich. Genau. Ich habe die Filme nie gesehen, muss
naja,
ich sagen.
Das ist in den Schlagerfilmen der 60er doch durchaus üblich gewesen, dass Schlagergrößen aufgetreten sind in kleinen Rollen. Und dann gab es eben die Szene, wo sie dann was gesungen haben.
Auf jeden Fall, es war mir eine große Freude, Caramella Corren.
Und ich bin dir sehr, sehr neidisch drauf.
Ja. Und was kann ich nur sagen? Dieses Wunder kann nur die Liebe sein.
Oh ja.
Merci, chérie. Die kleine Song Contest Geschichte am Schluss. Eigentlich wäre ja ich dran, Alkis, aber wir haben gesagt, neue Staffel, neue Saison.
Und ich will unbedingt.
Ja, und ich habe das Interview gehabt. Also Alkis, your turn.
Und wir bleiben natürlich im Jahr 63. Es war ja, glaube ich, einer der großartigsten Song Contests von den Liedern her.
Ja, und da darf ich noch eine Geschichte auch noch über das Interview sagen, bei der Gelegenheit. Ja. Weil es ist immer noch, es steht auch überall, dass ja die aufgetreten sind in einer anderen Bühne, als wo das Publikum war. Mhm. Caramella erinnert sich anders. Jetzt weiß ich nicht, ob die Fakten im Netz Fakten sind oder ob Caramella, du weißt, also Stella Jones dachte ja auch,
sie hätte
Riverdance gesehen und die waren aber gar nicht in ihrem Jahr. Also Erinnerung ist manchmal auch tückisch, aber 63.
Genau, also wie gesagt, tolle Künstlerinnen. Ich meine, das war die Sprungschanze für Nana Mouskouri, für Esther Ofarim, die zweite israelische Künstlerin überhaupt beim Song Contest, die damals für die Schweiz angetreten ist, für Alain Berrière und gewonnen haben.
Elle était si jolie ist ja, glaube ich, eine deiner Lieblingssongs.
Oh ja. Auch, ja. Oh ja, dieses ganze Jahr ist ein einziger Lieblingssong. Also ich meine, mit Dance Wiese kann ich durchaus etwas anfangen. So ist es nicht, die Sieger.
Ich mag Dance Wiese auch, aber es gibt noch wahnsinnig viele Leute, und das habe ich auch gestern, wir haben gestern hier in München mit ein paar Freunden gesprochen, und manche Leute hassen Dance Wiese und manche lieben Dance Wiese. Caramella Corren übrigens hasst den Song.
Ja, den fand sie auch nicht gut. Ja, ist so. Ne?
T'en va pas, t'en va pas, t'en va pas, t'en va pas, t'en va pas.
Melodie einer Nacht, übrigens auf Deutsch.
Ja. Anyway. Also das war Esther Ofarim und meineswegen hätte sie gewinnen dürfen.
Warum hat sie nicht gewonnen? Also, das ist die Geschichte.
Gute Frage. Die kenne ich, glaube ich.
Naja, du kennst sie zum Teil. Also,
Nur zum Teil?
Naja, 63 war eine Ausnahme. Also zum ersten und letzten Mal waren Orchester und Interpreten nicht im gleichen Studio. Ja? Die Interpreten wurden ja in einer Deko gefilmt und es wurden eben keine Gesangsmikrofone benutzt, sondern Boomer-Mikrofone. Das sind diese, die über den Sprechern und Sängern hängen.
Man sieht sie auch manchmal.
Ja, aber eben deswegen glaubten viele, dass es eben pre-recorded, also voraufgenommen war, Playback ist. War es aber nicht. Es war wohl live alles. Aber das Interessante war eben die Abstimmung.
Die
Punktevergabe, genau. Es waren eben 20 Jurymitglieder, die in jeder nationalen Jury über maximal 5 Punkte vergeben durften, also 1, 2, 3, 4, 5. Und es war halt etwas schwierig. Die norwegische Jury wurde angerufen, sie waren die vierten. Und deren Leiter Roald Øyen hat die Punkte in falscher Reihenfolge durchgegeben. Und deswegen ist er von der Moderatorin Katie Boyle gebeten worden, die Punkte noch einmal in der richtigen Reihenfolge durchzugeben. Nämlich zuerst die Startnummer, dann das Land und dann die Punkte. Und zwar gereiht nach der Startnummer. Klingt kompliziert, ist bei 18 noch überschaubar. Bei 18 teilnehmenden Ländern. Aber auf jeden Fall wurden die Punkte, so wie er sie durchgegeben hat, erstmal auf dem Scoreboard belassen. Am Ende des Votings hat Esther Ofarim für die Schweiz mit 2 Punkten vor den Dänen geführt. Und als die norwegische Jury am Ende noch einmal kontaktiert wurde, änderten sich nämlich die Punkte auf geheimnisvolle Weise. Dänemark und die Schweiz tauschten Plätze und Danseviese gewann mit 2 Punkten Vorsprung.
Gretel Jürgen Ingmann war das damals.
Genau. Da gab es natürlich erst einmal Protest aus der Schweiz und man witterte eine Verschwörung zwischen den Nachbarländern Dänemark und Norwegen.
Das kommt einem ja irgendwie bekannt vor. Blockvoting.
Es war ja auch der erste Sieg Dänemarks nach, ja. Ne, so nach 7 Jahren Teilnahme. Jahrzehnte später wurden die Vorwürfe quasi entkräftet, weil man die
Voting-Zettel... In den 90er Jahren ja erst, ne?
Ja, Jahrzehnte später, ja. Voting-Zettel wurden nämlich veröffentlicht und da ist ganz klar gewesen, also Dänemark
hat... Also man hat sie, was Punkte ich meine, wie ich es weiß, hat man im Archiv des norwegischen Rundfunks, hat dann irgendjemand wirklich zu suchen begonnen und diese Punktebögen wieder gefunden. Und gesagt, nein, der Danseviese hat schon zu Recht gewonnen.
Richtig. Aber.
Es gibt einen Twist. Für mich wäre die Geschichte jetzt zu Ende. Nein, Grete und Jürgen Innemann haben leider zu Recht gewonnen. Ja. Esther Offerim ist Zweite geworden. Thomas Paar war trotzdem der bessere Song. Fertig.
Also, was ist wirklich geschehen? Ein Jurymitglied von damals, nämlich Olaf Kjell Vatnegar, hat 2017 in einem Interview mit dem norwegischen Rundfunk von den Zuständen damals erzählt. Und die waren, nun ja, beim norwegischen Rundfunk dürfte es am Tag der Übertragung damals etwas Chaos gegeben haben. Die 20-köpfige Jury bestand nämlich teilweise aus Studenten, die von der Straße weg quasi engagiert worden sind. In letzter Minute zum Sender gekarrt worden sind und bezahlt worden sind, dafür, dass sie Jurymitglied sein durften.
Servus.
Ja. Und als London anrief, war die Auszählung noch im vollen Gange. Roland Oyen hat das vorläufige Ergebnis dann auch noch falsch durchgegeben. Das endgültige Ergebnis war also korrekt.
Okay.
Ja, aber der Vorwurf der Nachbarschaftshilfe wurde von Gar trotzdem bestätigt.
Und zwar?
Die eher desinteressierten Studenten hatten sich im Vorfeld darauf geeinigt, welchen Ländern sie ihre Stimmen geben werden. Und Dänemark hat eben aufgrund von Sympathiewert, ohne dass sie die Lieder gehört haben, im Vornherein schon mal mehr Stimmen bekommen. Also, die Verschwörungstheorien sind teilweise korrekt, auch wenn formal alles richtig war.
Wobei ich meine, dass Jurymitglieder heute auch noch nach Sympathien und oft nicht nach Songs Punkte vergeben, das sehen wir auch jedes Jahr. Ich sage nur Zypern und Griechenland.
Ja.
Das ist ja eigentlich dann sozusagen, hat 1963 gezeigt, es war damals schon so.
Das war schon immer so.
Ja. Was man vielleicht machen könnte, wäre, liebe EBU, Esther Ofarim lebt noch, die 1941 geborene Frau. Und man könnte ihr doch einfach quasi so einen Siegertitel noch nachträglich noch zuerkennen.
Ach, ich glaube, das interessiert sich nicht mehr.
Keine Ahnung. Anyway, wer den Song von Esther Ofarim nicht kennt, schaut es in den Shownotes. Wir werden die Songs verlinken, sowohl Carmela Core natürlich, von der werden wir sehr viel verlinken.
Oh ja.
Als auch Esther Ofarim. Als auch
die Punktevergabe.
Wir verlinken einfach den gesamten Song Contest.
Übrigens, in dem Jahr ist jetzt nicht nur bei Norwegen was schiefgelaufen. Monaco hatte einmal, zweimal einzelne Punkte vergeben.
Ja, und man hat auch mal missverstanden und solche Sachen. Ja,
also, das war völlig Chaos.
Ja. Aber ich finde nach wie vor von den Songs her ist der 1963er Jahrgang immer einer meiner absoluten Lieblingsjahrgänge.
Ja.
Es ist ein fantastischer
Eurovision. François Sardy mit einem Orchester von Raymond Lefebvre. Wer Raymond Lefebvre nicht kennt, Millionseller. Der Typ ist easy listening Gott.
Ja. Ein großartiger Sanremo-Schlag aus Italien, wo so ein bisschen so ein Don Giovanni, also einer, der mit lauter Frauen da herumtut und so. Ja. Also es ist wirklich, ist auch lustig.
Und sie sind schön inszeniert.
Ja. Mhm. Also schaut euch den Eurovision Song Contest 1963 an. Es ging auch ohne LED-Wände.
Genau.
Also, in diesem Sinne, meine Lieben, wir haben ein neues Jahr. Das war der Beginn unserer zweiten Staffel. Alkis, bist du ein bisschen stolz darauf, dass wir eine zweite Staffel
starten? Ich bin ein bisschen stolz darauf, was wir schon in der zweiten Staffel in der Pipeline haben.
Ja, absolut.
Oh, ihr seid so gespannt.
Genau, diese Staffel kann nur die Liebe sein. Merci, Chérie.
Und dieses Wunder kann nur die Liebe sein.
Missing Link.